Meine Damen und Herren, werte Jury, lieber Lutz Seiler. In einem auf YouTube vom Surkamp Verlag zu Werbezwecken arrangierten, knapp anderthalb Minuten langen Selbstinterview spricht Lutz Seiler über sein Opus Magnum, den seit zwei Wochen in allen Buchhandlungen an vorderster Stelle ausliegenden, von allen großen Zeitungen und Radiosendern besprochenen, 480 Seiten umfassenden Roman Crusoe, für den er hier und heute in Neubrandenburg den Uwe-Johnson-Preis erhält. Worum geht es in Ihrem Roman, Herr Seiler? Lautet die erste Frage, die der Autor an sich stellt. Überwältigend unbeantwortbar, hätte Gottfried Benn gesagt, so die Auskunft, die er sich gibt. Ein solcher Bescheid mag den Philosophen beeindrucken, der Werbung gefällt er nicht. Deshalb fährt der Interviewte fort. Aber Stephen Greenblatt sagt, es geht in der Literatur ohnehin nie um die Dinge, die offensichtlich sind. Auch das taugt nicht für die Werbung. Endlich kommt der Autor zur Sache. Also es geht um die Flucht auf eine Insel, es geht um eine zärtliche, schwierige Freundschaft, es geht um einen toten Fuchs, der spricht und der Ratschläge erteilt, es geht um die Literatur, um Robinson Crusoe und um den Dichter Georg Trakl, es geht um eine sexuelle Initiation mit Hilfe kleiner Tiere, winziger, hochbegabter Tiere, es geht um die ganz und gar fantastische Szene der Saisonarbeiter, der Aussteiger und der Ausgestoßenen auf der Insel Hiddensee im Sommer 89 und um die Geschichte von Crusoe, der verspricht, jeden Schiffbrüchigen des Lebens in drei Nächten zurückzuführen zu den Wurzeln der Freiheit. Mit der Liste dieser 8 Antworten erreicht die kleine Selbstbefragung ihren Höhepunkt. Der Roman ist bestens anempfohlen, der künftige Leser aufs Schönste angelockt. Damit hätte Seiler enden können, aber er endet nicht damit. Der letzte Satz lautet, kurz gesagt, worum es eigentlich geht, wäre noch herauszufinden. Wie würden meine 8 Antworten aussehen, wenn man mich gefragt hätte? Ich hätte die Liste ergänzen können. Es geht um das Meer, um schwimmende Wildschweine, um das Vergehen von Schmerz und Verlorenheit. Es geht um das Mysterium des Abwaschs, um schwarze Quartiere, es geht um leuchtende Kiefern und um den großen Inselblick. Auch mein letzter Satz hätte gelautet, kurz gesagt, worum es eigentlich geht, wäre noch herauszufinden. Dieser Satz, Seilers Satz, hat mir gefallen. Er war wie ein Pfeil, abgeschossen vom Autor und gezielt auf den Interpreten, gezielt auf mich. Lutz Seilers Roman ist eine Liebeserklärung an Hiddensee. Aber an Hiddensee als was? Die Insel, ihr Lieben, schwärmt eine in der Erinnerung des Haupthelden kurz einmal aufkreuzende Nebenfigur, ein gestrandeter Historiker aus Halle, der im Winter in den Offenbachstuben in Berlin und im Sommer auf Hiddensee kellnert. Die Insel hat alles, was ich brauche, immer gesucht habe, bereits wenn sie auftaucht am Horizont, vom Dampfer aus gesehen, ihre schmale, zerbrechliche Gestalt, ihr feiner Umriss, im Rücken noch der letzte graue Hahnenkamm des Festlands, Stralsund mit seinen Türmen, das ganze Hinterland mit seinem Dreck. Ihr wisst, was ich meine, ihr Lieben, die Insel taucht auf und augenblicklich vergesst ihr das alles. Denn jetzt liegt sie vor euch und etwas Neues fängt an, ja, schon da, auf dem Dampfer. Wer jemals vor Öffnung der Grenzen seinen Fuß auf Hiddensee gesetzt hat, kennt dieses Gefühl. Auch ich kenne es. Es ist die Gestalt, die überschaubare Gestalt, 4 Orte, 3 Häfen, die Heide, das Hochland, die Strände, umgeben von der Weite des Himmels und der Weite des Wassers, umflirrt von Licht und Helligkeit, umtost von Gischt und Brandung. Es ist die Seinsvalenz der realen Erscheinung, die Liebe auf sich zieht und Verheißung enthält. Immer sind Gestalt und Erscheinung der Ausgangspunkt der Liebe, bei Menschen ebenso wie bei Orten und Landschaften. Gestalt als Selbstoffenbarung, als Signatur, wie Jakob Böhme sagt. Sie ist keine Utopie. Gestalt ist Existenz, erhellte Eigenart, stumm ausstrahlendes Wesen, einmal gesehen und unvergessen für immer. Unvergessen auch für die Hauptfigur des Romans, für Edgar Bendler, genannt Ed. Auch er ein Schiffbrüchiger des Lebens. Bevor er aufbrach Richtung Küste, studierte er Literatur in Halle und schrieb im Stillen Gedichte. Dann geschah ein Unglück. Mit einem Schlag war er einsam und verlassen, nahe daran, seinem Leben ein Ende zu setzen. Schließlich entschied er, sein bisheriges Dasein hinter sich zu lassen. Ohne irgendjemand ein Wort zu sagen, fuhr er ans Meer. Die erste Nacht verbrachte er unter freiem Himmel, auf einem Hochstand im Norden der Insel. In regelmäßigen Abständen streifte ihn der helle Fächer des Leuchtfeuers. Das war nicht der einzige kreisende Lichtschein am Dornbusch. Hiddensee war Grenzgebiet. Nicht weit vom weißen Leuchtturm entfernt, der graue Wachturm der Grenzkompanie mit Suchscheinwerfer und Radar. Draußen auf dem Wasser Patrouillenboote mit Bordscheinwerfer und Bordkanone. Am dunklen Strand Streife gehende Soldaten mit Stablampe, Maschinengewehr und Meldehund. Die zweite Nacht schlief Ed am Fuße des Kliffs. Frühmorgens entdeckte er am Steilhang unter den mannshohen Sanddornbüschen eine Treppe. Als er die 294 Stufen, jede dritte verfault oder zerbrochen, erklommen hatte, stand er oben an der Abbruchkante, 60 Meter über dem Wasser. Durch die Kiefern schimmerte ein helles, an den Giebeln mit Holz verkleidetes Gebäude. Auf den ersten Blick erinnerte es an einen Mississippi-Dampfer, einen gestrandeten Schaufelraddampfer, der versucht hatte, durch den Wald das offene Meer zu erreichen. Ringsum ankerten einige kleinere Blockhütten, die das Mutterschiff wie Rettungsboote umgaben. Das war der Klausner. Ursprünglich Bergschenke mit Pension, jetzt Betriebsferienheim mit Restaurant. Der einst von dem schlesischen Eremiten Alexander Ettenburg erbaute und geführte Gasthof wird zum Zentrum des Romans. Hier im Klausner wird Ed das nächste halbe Jahr als Saisonkraft verbringen. Er hat freie Unterkunft, freie Verpflegung und erhält 2,70 Mark Lohn die Stunde. Krombach, der Direktor, der draußen auf der Terrasse als erster mit Ed sprach, erzählte ihm von der bedrohten Insel, vom ständigen Abbrechen der Küste, von Sturmfluten und starken Strömungen. Den Klausner nannte er unsere Arche, seine Mitarbeiter die Besatzung und sich selbst den Kapitän. Er sagte, dass es hier auf jeden ankomme. Das tat Ed gut, er wollte anheuern, dazugehören. Er erinnerte sich an die Verfilmungen des Seewolfs und der Schatzinsel, die er schon als 14-Jähriger gesehen hatte, und es gefiel ihm, in den maritimen Begriffen Krombachs zu denken. Man brauchte nur ein paar Worte auszutauschen, und das Ganze war wie ein Märchen, kaum weniger abenteuerlich als eine Fahrt auf der Ghost oder der Hispaniola. Die Besatzung der Arche bestand aus 12 Leuten, allesamt irgendwie Gestrandete, dem Direktor, 2 Köchen, 3 Kellnern, dem Tresenehepaar, dem Eisverkäufer, dem Zimmermädchen und 2 Abwäschern. Vollzählig saßen sie nur einmal am Tag beisammen, morgens um 7 zum gemeinsamen Frühstück am Personaltisch. Hier erfolgte auch Eds förmliche Aufnahme. Er wurde für den Abwasch eingeteilt. Einer der beiden Abwäscher war vor kurzem verschwunden. Er hieß Speiche, war aus dem Heim ein Waisenkind. Ed bekam sein Zimmer und wurde sein Nachfolger. Der Abwasch war ein schmaler, gefliester Anbau mit 2 großen braunen Steinbecken sowie 2 kleineren Becken aus Stahl, mit einem im Halbdunkel liegenden Durchgang zum Gastraum und einer Schwenktür zur Küche. Wie es im Einzelnen hier aussah, wie es im Ganzen hier zuging, lässt sich nicht nacherzählen, wie so vieles sich nicht nacherzählen lässt an diesem wundersamen Buch. Seilers bacchantische Beschreibungen des Abwaschs gehören zu den eindrucksvollsten Partien des Romans. Hören wir. In den ersten Stunden wusch und schrubbte Ed, ohne aufzublicken. Die abgeschnittenen Fettstreifen, die ineinander gerührten Reste, die Papiertaschentücher voller Rotze und Blut, die Schiffstickets, die Merkzettel, die Kaugummis, die verknoteten Haargummis, an denen ein paar ausgerissene Haare hingen, die Kippen, die Kotze, die Sonnencreme, der ganze Abfall, der auf den Tellern von der Terrasse zurückkam in den Abwasch. Das alles war jetzt Teil seiner Arbeit. Er betrachtete die Bissspuren im Fleisch, große Bisse, kleine Bisse, manche winzig wie von Nagetieren, nicht menschlicher Herkunft jedenfalls. Er schaute sich um, er war allein. Er nahm eine Kartoffel mit dem rot umrandeten Biss einer Frau in die Hand, warf sie in die Luft, fing sie auf und zerdrückte sie langsam in seiner Faust. Ed, der einsame, weltverlorene, von Kummer gezeichnete junge Dichter, der gern stumme Selbstgespräche führte, in ihm summten die Bestände, Verse über Verse, fremde und eigene, macht die Erfahrung von Handarbeit und Materialität. Wie schon einmal vor Jahren, als er als Maurer und Zimmermann auf dem Bau arbeitete. Er musste nichts denken, nichts reden. Jetzt war es wieder so. Seine Hand sprach mit den Dingen, mit Töpfen und Pfannen, Schüsseln und Tellern, Bürsten und Lappen. Seine Ohren vernahmen das Klirren von Gläsern, das Klappern der Bestecke. Durch Mund und Nase zogen die fauligen Dämpfe. Die Wahrheit verstand er mit der Haut. Das Spülwasser war Balsam für seine Seele. Nie im Leben hätte er herausgefunden, aus Unglück und Leere, ohne Rückkehr zur körperlichen Strapaze. Die Erschöpfung wirkte wie eine Erlösung. Als würde im Mysterium des Abwaschs auch sein verwirrtes, verwundetes Ich ausgewaschen und freigespült das Mark des Eigenen, das unerkannt und noch im Werden war. Alexander Krusowitsch, genannt Kruso, der angestammte Abwäscher, ein Russe, der in Deutschland aufwuchs und seit Jahren im Klausner arbeitete, wird ihm zum Freund, zum Blutsbruder. Kruso, so sagt der Erzähler, berührte etwas in ihm, das er entbehrte, vermisste, ein alter Mangel, nagend, eine Sehnsucht nach, er wusste es nicht, es hatte keinen Namen. Durch Kruso wird Ed in alles eingewiesen, was er wissen muss, und in weit mehr noch. Ed und Kruso sind Schmerzgefährten, sie vereint das gleiche traumatische Erlebnis. Dass es beiden unmöglich war, über das zu sprechen, was ihnen am schwersten auf der Seele lag, schien sie enger aneinander zu binden als jedes Geständnis. Nach und nach erfährt Ed und mit ihm der Leser das Unglück von Krusos Schwester Sonja. Und nach und nach erfährt Kruso und mit ihm der Leser das Unglück von Eds Freundin G. Krusos Schwester ist ertrunken, Eds Freundin wurde von einer Straßenbahn überfahren. Aloscha war 9, die Schwester 13, als es geschah. Sie lebten damals auf Hiddensee bei ihrem deutschen Pflegevater, einem Physiker des dortigen Strahleninstituts. Ihre Mutter, eine Zirkusartistin der Roten Armee, war in Potsdam tödlich verunglückt. Der Vater, ein KGB-General im Russenstädtchen Nummer 7, daraufhin in die Heimat zurückversetzt worden. So waren die beiden Geschwister im Grunde verwaist. Sie hatten nur noch sich. Als Sonja zum Schwimmen ans Wasser ging, sagte sie zu Aloscha, der in der Sandburg spielte, hier wartest du so lange und rührst dich nicht weg. Aloscha wartete, aber Sonja kam nicht zurück, nicht lebend und nicht tot. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Niemand wusste, was geschehen war. Es gab nur Ahnungen und Gerüchte. Nur mit Mühe bekamen sie Aloscha aus seiner Sandburg heraus. Er stand dort wie angewurzelt und starrte aufs Meer. Nachts lief er zurück an die Stelle am Strand. Weit draußen schimmerten die Positionslichter der vor Anker liegenden Patrouillenboote. Er schrie. Seit damals führte er eine Art Logbuch. 7 Jahre lang hat er jede ihrer Bewegungen notiert. Küstenwache, Kanonenschiffe, Minensucher, jedes Manöver. Typ, Zeit, Kurs des Bootes und immer, ob es Lichter gab auf den Schiffen. Man konfiszierte sein Tagebuch. Er wurde verurteilt, Verdacht auf Grenzdurchbruch, Republikflucht, Landesverrat. Er war 17. Er kam in einen Jugendwerkhof. Nach einem Jahr entließ man ihn. Er sollte sich bewähren in der Produktion. Aloscha schlug den Klausner vor. Er war schon als Kind oft dort oben gewesen. Die Saisonkräfte mochten ihn. Man bot ihm eine Ausbildung zum Gastronomiefacharbeiter an, aber er lehnte ab. Er wollte als Ungelernter in den Abwasch. Crusoe hat nach langer Katharsis aus einem Trauma einen Traum geschmiedet. Aus dem Trauma der Einsamkeit und Unfreiheit den Traum von Freiheit und Gemeinsamkeit. Und er hat sich diesen Traum erfüllt. Er erschuf die märchenhafte Wirklichkeit einer zweiten parallelen Welt, die Welt der SKs, der Saisonkräfte, eine durch Initiation auf Freigiebigkeit und Verlass eingeschworene, durch Patenschaft und Feste miteinander verbundene Gemeinschaft. Keine politische Gegenwelt, kein subversiver Kreis, ein poetischer, naturreligiöser Bund. Legale Illegalität, rituell verfasst und zeremoniell gelebt. Ein Bruderhof innerer Freiheit, der die äußere Unfreiheit links liegen ließ, ja, aus ihr erst erwuchs. Die Aussteiger, die Ausgestoßenen, die Gestrandeten, die zivilen Degradierten, die Unbotmäßigen, die Abenteurer, die Träumer, die Narren, sie alle, die es aus Sehnsucht bis hierher auf die Insel geschafft hatten, die Schiffbrüchigen vom Festlandsdampfer, sie zeigten, dass man der Vereinnahmung, der geistigen Bevormundung, der allgemeinen gesellschaftlichen Heuchelei entfliehen konnte, wenn man nichts mehr zu verlieren hatte. Als trüge ein jeder von ihnen auf seine Art Janis Joplins »Freedom is just another word for nothing left to lose« als Erkennungsmelodie in sich. Wer hier war, hatte das Land verlassen, ohne die Grenze zu überschreiten, sagt der Erzähler. Jetzt musste diese östliche Pilgerschar nur noch gegen die westliche Verlockung immun gemacht werden. Die Verlockung Mons, die dänische Insel, den stillen Fels aus Jenseitskreide, nur 50 Kilometer entfernt und bei guter Sicht vom Leuchtturm Dornbusch aus zu sehen. Die große Versuchung der Seeflucht, bei Nacht und Nebel im Schlauchboot, im Faltboot, im Neoprenanzug, mit Tauchgerät, mit Luftmatratze. Für Crusoe ein todbringender Wunschtraum. Niemand muss fliehen, um frei zu sein, lautet seine Botschaft. Niemand soll mehr ertrinken, nicht im weichen Licht der Verlockung und nicht im harten Licht der Bewachung. Als wären die traurigen Verse Wolfgang Borcherts, des Dichters der Verlorenheit, von Crusoe ersonnen, dem lautersten Lichtwesen Hiddensees. Ich möchte Leuchtturm sein in Nacht und Wind, für Dorsch und Stint, für jedes Boot, und bin doch selbst ein Schiff in Not. Der schöne Ernst von Crusoes Denken, den Toten nah, den Verschollenen nah, den Vergessenen nah, sein Stehen im Auftrag, in Pflichten, sein Bild der Freiheit, die in Unfreiheit gedeiht, der wahren Freiheit, die ein jeder in sich selber finden kann, das war der Geist, aus dem heraus der Inselbund geschlossen war. Der Zauber der schönen Zugehörigkeit dauerte 3-4 Monate an. Dann erfuhr der Klausner den Einbruch der realen Welt. September, Oktober, November 89, die Menschen des Festlands rannten über die ungarische Grenze hinüber in den Westen. Niemand schoss. Die Mannschaft auf der Arche hätte es gar nicht mitbekommen, wenn Viola in der Küche nicht Tag und Nacht gesungen hätte. Viola, das alte, leicht ledierte Röhrenradio der Marke Violetta mit nur einem Sender, dem Deutschlandfunk. So drang der Sirenengesang der äußeren Freiheit bis hierher unter das Obdach der inneren Freiheit. Einer nach dem anderen verließ Schiff und Besatzung. Am Ende blieben nur Crusoe und Ed übrig, Robinson und Freitag. Sie machten weiter, Notbesatzung, Notmenü, alles geschlossen bis auf zwei Luken, Speiseluke und Getränkeluke. Der Klausner als Festung. Für Crusoe auch eine Festung gegen die falsche, die Valuta- und Verbraucherfreiheit. Er glaubte, die Verlockten würden zurückkehren, sobald sie die Täuschungen der wahren Welt erkannt hätten. Deshalb hieß es, auszuharren. Crusoe sah die Arche als Asyl der Fluchtumkehr. Sie würde den Exodus überstehen, wie ihr biblischer Vorgänger die Sintflut überstanden hatte. Den Exodus des halben Landes, den Tag für Tag Viola meldete. Am Ende warf er ein großes Bierglas nach ihr, um sie zum Schweigen zu bringen. Aber das alles half nichts mehr. Die Tage des Klausners waren gezählt. Schließlich war auch Crusoe fort. Ed suchte die ganze Insel nach ihm ab. Aber Crusoe war nicht verschwunden. Als hätte ihn der Irrsinn gepackt, war er in den Speiseaufzug gestiegen und fuhr wie eingepfercht stundenlang den Klausner hinauf und hinab. Am Ende stand er keuchend und mit heiserer Stimme im Abwasch und schrie hasserfüllt, Verrat, Verrat! Er stürzte sich auf Ed. Wie ein Paranoider witterte er überall Abtrünnige. Für Ed war es eine Kränkung, die tief ins Fleisch einschnitt. Es kam zum Kampf auf Leben und Tod. Im Tumult schlug Crusoe mit dem Kopf am Becken auf und verlor das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, befand er sich, umsorgt von Ed, als Verletzter in Krombachs Kabuff. Ed wollte die Inselärztin um Hilfe holen, aber auch sie war verschwunden. Der ganze Ort wirkte wie ausgestorben. Crusoes Zustand verschlechterte sich. Hustend, frierend, halb wach, halb schlafend, lag er mit Schüttelfrost in der Koje. Wie St. Julian in Flauberts Erzählung sich zu dem Aussätzigen ins Bett legte, so legte sich Ed zu Crusoe ins Bett und wärmte ihn mit seinem ganzen Leib. Am nächsten Morgen erschien ein sowjetisches Kommando, ein paar Soldaten in Marineuniform, ein Sanitäter und ein General, Crusoes Vater. Alexander Krusowitsch, genannt Crusoe, wurde heimgeholt, per Schiff, mit einem Panzerkreuzer und 21 Schüssen Salut. Es ist eine durch und durch fantastische Szene. Sie lässt sich nicht nacherzählen, wie sich so vieles nicht nacherzählen lässt an diesem wunderbaren, wundersamen Roman. Auch das Schlusskapitel nicht. Es handelt vom Abschied, von der Verriegelung des Klausners, von Eds letztem Abwasch, vom verlassenen Wachturm, der verlassenen Kaserne, dem verlassenen Hundezwinger, der verlassenen Insel. Es handelt vom Ende der erzählten Wirklichkeit, der Wirklichkeit der Lebenden und der Wirklichkeit der Toten. Es ist der 12. November, alle Grenzen waren offen. Auch die unsichtbare Grenze zur Welt der ertrunkenen Flüchtlinge in den Tiefen der Ostsee. Im Epilog des Buches gibt Ed einen erschütternden Bericht davon. Eine Reihe dieser Toten sind unbekannt, namenlos für immer. Nachdem es sie angespült hatte an die Küste von Mon oder sie in den Grundschleppnetzen der dänischen Fischer aus dem Wasser gezogen wurden, übergab man sie dem Gerichtsmedizinischen Institut in Kopenhagen. Dort wurden sie obduziert. Im Hauptquartier der dänischen Polizei wurde alles aufbewahrt und archiviert, was für eine spätere Identifizierung vonnöten sein könnte. Obduktionsberichte, Gutachten, Fundprotokolle, Fotos von Leichen bzw. Leichenteile, in Silberfolie gewickelte Bündelchen Haare, auf Pappe geklebte Stoffstückchen von Hosen, von Hemden. Als Ed 4 Jahre nach Ende der Hiddenseer Klausnerzeit von Crusoes Tod erfährt, beschließt er nach Kopenhagen zu fahren, um dort nach Spuren von Sonja zu suchen. Aber er findet nichts. Was er findet, sind Spuren eines anderen. Ed hatte nicht nach ihm gesucht. Er hatte nie an ihn gedacht. Er kannte ihn ja nur vom Foto. Ed sagt, zuerst erkannte ich das Hemd. Es war das Hemd von Speiche, dem Heimkind, dem Waisenkind, seinem verschwundenen Vorgänger im Abwasch des Klausners. Der Epilog gehört nicht mehr zur Fabel des Romans, doch er gehört zur Dramaturgie des Abschieds. Denn was ist dieses Buch am Ende anderes als ein wunderbares Epos des Abschieds? Des Abschieds von einem Freund, einer Gemeinschaft, einer Insel, einem Land, einer ganzen Epoche. Und darüber hinaus für den Autor, Edgar Bendler ist ja sein alter Ego, eine Erinnerung an sich selbst, an den, der er einmal war, ein junger Mann von 24 Jahren. Das ist es, würde ich sagen, worum es eigentlich geht in diesem Roman. Ohne Erinnerung, ohne Abschied, verliert das Vergangene seine Gestalt. Aus dem Leben verschwunden, aus dem Bewusstsein verloren, fällt es in die Vergessenheit und existiert fortan nur noch als ein Gespenst der Metarede. Als Lutz Seiler Crusoe schrieb, war er 50. Der Stoff hat 25 Jahre stumm in ihm gearbeitet. Für ein Gedicht zu episch, für ein Essay ungeeignet, für eine Erzählung zu komplex. Seilers Schreiben kommt ja vom Gedicht her. Schon mancher Schriftsteller, der vom Gedicht her kam, hat sich am Roman versucht. Die wenigsten mit Erfolg. Es ist der schwierigste Übergang, der riskanteste Gattungssprung, den es in der Literatur gibt. Seiler ging nicht den direkten Weg vom Gedicht zum Roman, vom lyrischen Sprechen zum Erzählen. Seine Brücke zur Prosa war der Aufsatz, die essayistische Selbstauskunft. Man bat ihn, die Bildwelt seiner Verse, deren Melos, deren Rhythmus man bewunderte, ein wenig zu erläutern. Der Autor ist den Bitten nachgekommen und so geriet er von ganz allein ins Erzählen. Man kann sein Essaybuch Sonntags dachte ich an Gott, aufschlagen, wo man will. Immer begegnet man genau umrissenen Räumen und sinnlich vergegenwärtigter Zeit. Alles Reflexive ist narrativ gebunden, folgt den verwehten Spuren des eigenen Lebenslaufs, des eigenen Selbstgefühls. Von hier war es nur noch ein Schritt bis zum reinen Erzählen, der vom diskursiven freien Prosa. Schon der Band Die Zeitwaage zeigte, dass Lutz Seiler fähig ist, einen dichterischen Ton auch außerhalb des Versgeländes anzuschlagen. Bei Crusoe war es nun die Aufgabe, das Dichterische im unerprobten Terrain der Ausführlichkeit zu behaupten, also die Sprache und die Zeitkraft der Erzählung auszuweiten in die riesenhaften Dimensionen des Romans. Die Aufgabe war gewaltig. Und Lutz Seiler hat sie auf imponierende Weise bewältigt. Crusoe ist episch durch und durch und dabei in allem poetisch. Das ist die Schönheit dieses Buches. Und nicht nur die Schönheit seiner bildhaften, dingnahen, in fließendem Rhythmus ein- und ausschwingenden Sprache, auch die seiner hellsichtigen, verhalten ins Mythische ausgreifenden Konstruktion. Als wäre dies alles nichts anderes als ein auserzähltes Gedicht. Das Gedicht von Lutz Seiler, an das ich dabei denke, trägt den Titel »Im Osten der Länder«. Mit ihm will ich schließen. Im Osten der Länder. Wind kam auf, die Grenzlandhunde stiegen, an ihren zart verästelten Gerippen pfiff ein betörend töricht Wanderlied. Schnee kam auf und riss, der Eisenvorhang ihrer Augen, jener stumpfe Blick ins Hinterland, zeigte, dass wir uns beschieden, ja. Wir wären, wenn wir hätten gehen können, immerfort bei uns geblieben. Was für ein paradoxes Requiem. Es ist wie ein Endbild des Vergangenen. Es ist das Inbild des Romans.